Hallo und herzlich willkommen zu unserer 35. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und heute stellen wir einen ganz wichtigen Einsatzbereich der Psychotherapie vor, nämlich Psychotherapie bei Psychosen. Dass man über Psychosen Psychotherapie spricht und dies praktiziert, war lange Zeit gar nicht selbstverständlich. Bis vor einigen Jahren gab es nämlich etliche Fachpersonen, die die Auffassung vertraten, Psychotherapie sei kein geeignetes Verfahren für die Behandlung von Psychosen.
Ja, ich habe mich gefragt, wieso ist es eigentlich so? Und wir hatten ja kürzlich in einer zurückliegenden Folge das Thema tiefenpsychologisch fundierte Therapie. Und um mich da vorzubereiten, habe ich mal die Einführungsvorlesungen von Sigmund Freud, Einführung in die Psychoanalyse, mir angehört. Kann man heute, gibt Leute, die tragen das neu in YouTube vor, kann man sich kostenlos anhören. Und auch über das Gutenberg-Projekt kann man das Buch von damals kostenlos lesen. Und da hat Sigmund Freud gesagt, dass die Psychoanalyse, das hat er 1917 gesagt, dass die Psychoanalyse nicht immer funktioniert, hängt auch damit zusammen, dass wir die Analyse in Fällen anwenden, wofür sie gar nicht geschaffen ist. Und zwar bei Dementia praecox und bei Paranoia, also die frühere Bezeichnung für psychotische Störungen. Und davon hat man sich heute total entfernt. Auch die Vertreter der tiefenpsychologischen Psychotherapie würden das heute so überhaupt nicht mehr sagen. Da hat sich also viel getan. Wobei ich das noch mitbekommen habe, als er meinen Zivildienst gemacht hat in den 1980er Jahren in einer psychiatrischen Klinik. Da herrschte auch das ist in einer sehr renommierten psychiatrischen Klinik in Baden-Württemberg, habe ich das gemacht. Und da herrschte auch das Grundprinzip vor, wer psychotisch ist oder im Bereich der Psychosen, da gibt es keine Psychotherapie. Da gab es eine Psychotherapiestation, die waren fortschrittlich, also nicht alle Psychiatrien hatten damals eine Psychotherapiestation, aber die war gesperrt für psychosekranke Menschen. Also da hat sich jetzt tatsächlich in den letzten Jahren was getan.
Und da fragt man sich natürlich, wer unser heutiger Gast, und da muss man sagen, wir haben heute einen ganz besonders prominenten Gast in unserem Podcast, Nils Greve, also psychiatrisches Urgestein, kann man sagen, psychiatrisches Urgestein. Nils Greve ist Diplompsychologe und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, systemischer Lehrtherapeut, Autor einer ganzen Reihe von Fachbüchern und Artikeln, insbesondere zu gemeindepsychiatrischen Themen. So sind wir auch auf ihn aufmerksam geworden. Also ich empfehle nämlich immer das Buch von ihm zum Thema Psychopharmakotherapie. Und ja, seit 1982 beschäftigt er sich mit Psychosenpsychotherapie, Schwerpunkt auf systemischer Beratung und Therapie, bedürfnisangepasster Behandlung und offenem Dialog. Er ist im Beirat des Dachverbands der deutschsprachigen Psychosenpsychotherapie e.V., DDPPEV. Ich glaube, wir packen das in die Shownotes, ja, auf jeden Fall als Link. Und er ist auch Vorsitzender des Dachverbandes Gemeindepsychiatrie in Köln, wo wir heute Gast sind. Wir sind nämlich nach Köln gefahren, zu Nils Greve. Hallo Nils Greve.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. So, beim Zuhören habe ich gedacht, Sie haben doch schon alles gesagt.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich haben wir was ganz Wichtiges vergessen und noch darum bitten, dass Sie gerne noch was ergänzen.
Der entscheidende Fortschritt der letzten Jahrzehnte im Bereich der Psychosenbehandlung ist ja tatsächlich, dass eigentlich alle wesentlichen Psychotherapieschulen inzwischen sich zutrauen, mit Psychosenproblemen umzugehen und dafür gute Varianten ihrer Therapie entwickelt haben. Ob es die Verhaltenstherapeuten, die kognitiven insbesondere sind, ob es die Tiefenpsychologen sind, das haben Sie gesagt. Die systemische Therapie ist ja unter anderem mit Psychosen sogar groß geworden. Ja. Also grundsätzlich gibt es keinen fachlichen Grund, warum nicht Menschen mit Psychosen genauso gut Psychotherapie bekommen sollten wie viele andere auch. Die Praxis ist natürlich nicht so, das wissen wir. Da könnte man denken, Sigmund Freud waltet immer noch, obwohl das niemand mehr so sagen würde. Denn es scheint mir in der Praxis extrem schwierig zu sein, dass Menschen mit Psychosen, vor allem wenn sie wiederholte psychotische Krisen haben und auch dazwischen nicht richtig gut zurecht sind, dass die überhaupt an Psychotherapie gelangen.
Wäre auch meine Praxiserfahrung. Also ich habe mir das immer so erklärt, Menschen mit Psychosen sind ja manchmal auch vielleicht für Therapeuten etwas anstrengender. Und ich habe dann immer unterstellt, die durchschnittlichen Kolleginnen in der Psychotherapie, die suchen sich einfach die etwas bequemeren Patienten aus, so wie die Ärzte sich vielleicht auch wartezimmerfähige Patienten aussuchen und die anderen zur Ambulanz gehen lassen. Also das wäre für mich so ein Erklärungsmodell. Aber vielleicht sollten wir am Anfang für unsere Hörerinnen mal kurz erklären, was ist denn überhaupt eine Psychose?
Genau. so.
Es gibt eine schöne alte Definition der Weltgesundheitsorganisation. Psychose ist ein krankhafter seelischer Zustand von solchem Ausmaß, dass die Fähigkeit, die Realität angemessen wahrzunehmen und oder sich angemessen zu verhalten, erheblich beeinträchtigt ist.
Okay, genau. Das hat was mit Realität.
Habe ich mal auswendig gelernt.
Ja,
super. In der Praxis glauben wir ja, Psychose ist sozusagen Schizophrenie und alles drumherum. Mhm. Aber wenn man diese Definition der Weltgesundheitsorganisation nimmt, die ist steinalt, dann muss man ja sagen, Psychose ist jeder Zustand mit erheblich gestörtem Bezug zur Realität. Mhm. Man könnte auch sagen, jeder von uns war schon in mindestens zwei Punkten seines Lebens psychotisch besoffen. Und akut verliebt.
Genau, also akut verliebt nehme ich auch mal als Beispiel, weil das ist so meine Lebenserfahrung. Ich war immer bei allen Freundinnen und Frauen, die ich hatte, im akut verliebten Zustand davon überzeugt, dass es die tollste und schönste Frau der Welt, was nach der Trennung nüchtern betrachtet anders war. Also das, da habe ich schon den Eindruck gehabt, ja, man kann seine Realitätswahrnehmung verändern.
Naja gut, aber abgesehen von dieser Anekdote, Psychose ist ein Zustand, den jeder erleben könnte,
ja,
unter extremen persönlichen Bedingungen. Was das ist, ist ja bei jedem was anderes.
Ja.
Jeder von uns könnte mal die Realität verkennen, könnte mal auf abwegige Ideen kommen, wo alle drumherum nur den Kopf schütteln und sich daran auch festklammern. Das kann jedem von uns passieren.
Ja.
Also die Zeiten, wo Psychose ein Zustand war, wo die Leute in einem nicht verstehbaren Zustand waren, außerhalb der normalen Realität, so dass diese Schwarz-Weiß-Denke sollte überwunden sein.
Ich glaube,
das ist ein extrem
emotionaler Ansatz, dass man sagt, ja, das ist etwas, was es sozusagen im normalen Leben auch gibt, aber bei der psychotischen Erkrankung ist es halt in besonders starkem Ausmaß, vielleicht auch zeitlich nur begrenzt, aber es ist grundsätzlich etwas, was wir im normalen Leben auch vielleicht auch kennen, sozusagen. Mhm. Da gibt es jetzt keinen kategorialen Unterschied, sondern es ist nur so von der Menge her.
Also wir denken ja heute, Menschen, die dazu neigen, psychotische Krisen zu erleben, sind irgendwie empfindlicher, vulnerabler, sagen wir, als andere, für diese Art von Krisensymptomen. Mhm. Andere Leute kriegen ein Magengeschwür. Mhm. Mir hat das mal ein junger Mann, damals noch junger Mann, erzählt, der auch mein Patient war, wie er in einen akuten psychotischen Wahnzustand geraten ist. Er hat gesagt, ich bin durch Solingen gelaufen und ich wusste nicht, was los war. Es ging mir nur schlecht. Ich hatte so eine Angst, aber ich wusste nicht, was los war. Es war furchtbar. Bis mir auffiel, dass die Autos mit den ungeraden Endziffern auf den Nummernschildern alle so bedrohlich auf mich losfuhren.
Okay.
Da wusste ich, es war was gegen mich im Gange. Und ich wusste davon, vor wem ich mich in Acht nehmen musste, und es ging mir etwas besser. Also wir neigen ja dazu, uns immer die Welt zu erklären, und da kommt man auf die verrücktesten Ideen. Meistens erledigt sich das dann schnell, weil es nicht passt. Aber solche Ideen kann man natürlich etwas länger konservieren und daran auch hängen bleiben.
Aber das zeigt schon, Psychose hat oft auch was mit Gefühlen zu tun, auch mit Bedrohung oder mit Konflikten vielleicht auch, weil man natürlich dann zwangsläufig auch, ich sag mal, wenn ich jetzt die Autos nehme mit den ungeraden Kennzeichen, werde ich mich denen gegenüber ja anders verhalten vielleicht auch als anderen. Und das ist ja vielleicht auch eher ungewöhnlich. Damit falle ich ja vielleicht auch auf, wenn ich jetzt immer bei jedem Auto mit ungeraden Kennzeichen nicht mehr über die Ampel gehe, obwohl ich grün habe vielleicht, weil ich denke, der gibt gleich Gas, ne? Dann wundern sich vielleicht die anderen. Also ich glaube, das verbinde ich auch so ein bisschen mit Psychose, dass das für die anderen Menschen im Umfeld dann nicht mehr so einfach zu verstehen ist oder halt auch zu Konflikten führt. Ne? Ja. Wenn der jetzt nicht bei grün über die Ampel geht, nur weil der vielleicht ein Auto mit einem ungeraden Kennzeichen da stehen hat.
Also die klassische Psychiatrie hat ja dann gesagt, das ist eine endogene Erkrankung, die Leute sind eben so und das wird ihnen immer wieder passieren und das kann man nur eindämmen. Und das hat man dann vor allem mit Medikamenten gemacht, aber auch die kognitiven Leistungen doch deutlich dämpfen und darum auch erhebliche Nachteile haben. So dass man eigentlich sagen kann, die klassische Psychiatrie verwaltet die Psychosen eher, als dass sie sie wirklich, naja, heilt. Mhm. Das macht man ja fast nicht sagen. Wo gibt es noch Heilung von Psychosen?
Gut, Bewältigung spricht man dann.
Ja.
Vielleicht würde man auch sagen, die alte Psychiatrie, klassisch würde ich nicht sagen. Also heutzutage, die klassische Psychiatrie ist, die heutige klassische Psychiatrie wird jetzt nicht nur verwalten, sondern wird auch schon Möglichkeiten aufzeigen, wie man das bewältigt und wie die Menschen ihr Leben aktiv
leben. Ja, wir müssen es nicht rausschneiden, aber ich nehme das zurück mit dem Verwalten.
Ja.
worum es mir ging, dabei war.
Aber Sie meinten die alte Psychiatrie? Sozusagen.
Ich meinte die klassische Psychiatrie.
Die auch gesagt, die auch heute noch?
Eine Krankheit, die Symptome müssen unterdrückt werden, in welchem Preis auch immer. So. Sie haben aber völlig recht und insofern stimmt das mit dem Verwalten auch wieder nicht. Wir haben natürlich sehr viele praktische, unterstützende Hilfen inzwischen für Menschen, die zu solchen Krisen neigen, damit sie ihr Leben trotzdem gut führen können. Das will ich gar nicht leugnen. Was fehlt, ist ja dann eben doch Psychotherapie. Ja.
Genau.
Ja, ja, der Rest, genau. Schön und gut.
Ja. Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist jetzt aber eher so nochmal so ein Nebenstrang. Ich glaube, was man raushört, ist, das haben wir ja bei somatischen Erkrankungen auch. Also wer Diabetes hat, geht auch nicht davon aus, dass er geheilt wird. Also das heißt, unter Umständen hat man mit einer Psychose auch eher eine chronische Erkrankung, mit der man leben lernen muss.
Ist aber schön, dass Sie sagen, unter Umständen. Diese Umstände treffen ja keineswegs bei 100% zu.
Genau.
Und das wissen wir ja nun auch schon sehr lange, dass ein sehr großer Teil der Menschen mit Psychosen entweder einfach symptomfrei wird oder zumindest mit geringen Einschränkungen erfolgreich das Leben führt und dass nur ein kleinerer Teil überhaupt langfristig hilfebedürftig ist.
Ein weitaus kleinerer Teil.
Genau. Das gehört mit zur Definition von Psychose, nicht mal sagen, dass man das auch hier mal eindeutig sagen.
Also das wäre die Take-Home-Message. Man muss keine Sorge haben, wenn man in so einem Zustand ist, dass das jetzt unbedingt was fürs Leben ist, nur ein kleinerer Teil, muss gucken, wie er diesen Zustand vielleicht lebenslang bewältigen muss. Mhm. Der weitaus größere Teil kann mit weniger oder gar keinen Hilfen ein übliches Leben führen.
So. Von einem befreundeten Kollegen, Thomas Keller, habe ich den Satz übernommen, Chronizität, also dass etwas sich chronisch entwickelt, ist verpasste Lebensentwicklung.
Okay.
Ist nicht in erster Linie eine Eigenschaft der Erkrankung oder was da so reingeheimnist wird.
Ja.
Aber wenn ich dann zum Beispiel typischerweise so am Ende der Pubertät psychotisch werde dann in die Klinik muss, unter Medikamenten bin, aus dem gewöhnlichen Leben ein bisschen rausfalle, dann verpasse ich unter Umständen einen guten Schulabschluss oder ich komme nicht gut in eine Lehre oder ich komme mit meiner Freundin nicht zurecht. Und das wiederum stabilisiert mich auch nicht gerade und dann kann ich wieder psychotisch werden und so verpasst man immer mehr vom richtigen Leben.
Interessante Sichtweise, dass man sozusagen Entwicklung und Teilhabe, da ist die Einschränkung und das ist so, das kann man durchaus ganz zentral betrachten. Würde sie auch mit meinen Erfahrungen decken, die ich so gemacht habe in meinem Berufsleben.
Das finde ich wäre ein völliges Umdenken, dass man eben nicht mehr sagt, das ist sozusagen der eigengesetzliche Verlauf von Psychosen, insbesondere sogenannten Schizophrenien, sondern das hat was damit zu tun, wie wir Menschen mit akuten psychotischen Krisen und danach unterstützen. Und da Sie gesagt haben, unser heutiges Thema ist ja vor allem Psychotherapie der Psychosen, muss man sagen, daran fehlt es am ehesten. Lebenspraktische Unterstützung gibt es, medizinische Behandlung gibt es, aber Psychotherapie?
Könnte sein, dass da wirklich so eine Selektion stattfindet. State of the Art ist mittlerweile heutzutage sicher, dass man sagt, es ist, also das wird man ja nicht mal wiederholen, was Sigmund Freud damals gesagt hat, dass das nicht angezeigt ist, sondern es ist für alle, wie Sie ja sagten, für alle Therapierichtungen ist es angezeigt und wird es bestimmt auch Konzepte geben zur Behandlung, Psychotherapiekonzepte zur Behandlung.
Gibt es,
ja. Aber wahrscheinlich sind die Zahlen so, dass prozentual von Menschen, die vielleicht eine Angststörung haben oder eine mittelgradige Depression, wahrscheinlich ein höherer Prozentsatz sich in Psychotherapie befindet, als bei Menschen mit einer schizophrenen Psychose.
Das hat, um nochmal darauf zurückzukommen, was Sie am Anfang schon sagten, die nehmen dann lieber die zuverlässig kommen, die niedergelassenen Psychotherapeuten. Also ich habe mein Leben lang für Festgehalt gearbeitet, als Angestellter. Okay,
kann man es anders machen. Ja.
Ich kann mich nicht ereifern über Menschen, die sagen, jedes Mal, wenn der nicht kommt zur Sitzung, verliere ich Geld. Das kann ich auf Dauer nicht lassen. Also ich habe schon mal in Vorträgen gesagt, dass Vergütungssystem der Kassenärztlichen Vereinigung für Ärzte und Psychotherapeuten ist das dysfunktionalste Vergütungssystem, was wir überhaupt haben in der Psychiatrie. Weil es eigentlich die niedergelassenen Psychotherapeuten zwingt, wenn sie nicht erhebliche Geldeinbußen hinnehmen wollen, diejenigen zu nehmen, die zu einer völlig fremden Person hingehen, jede Woche 50 Minuten und so weiter und die Termine einhalten. Aber das ist natürlich für Menschen, die so dünnhäutig sind und immer mal in schwere Krisen geraten und auch sonst nie ganz sicher sind im Leben, ist das eben schwierig. Das gilt eben nicht nur für Menschen mit Psychose, es gilt zum Beispiel auch immer noch für schwere Depressionen, die kommen auch oft nicht an, obwohl die Leitlinie sagt, das wäre indiziert. Deswegen, also ich bin ja wie Sie anfangs auch erwähnt haben, auch Vorsitzender des Dachverbands Gemeindepsychiatrie, der sich politisch um solche Fragen kümmert. Mich beschäftigt zurzeit sehr stark das Thema, ob wir es schaffen können, dass regelrechte Psychotherapie nicht nur in der Praxis stattfinden kann, sondern auch in der psychiatrischen Institutsambulanz, bei dem gemeindepsychiatrischen Anbieter von Assistenz- und Eingliederungshilfe und so weiter. Da, wo die Menschen wirklich auch Vertrauensbeziehungen haben, wo sie sich wohlfühlen, wenn da dann die Psychotherapie dazukommen könnte.
Das hieße, dass man, dass die Psychotherapie anders organisiert werden müsste. Ja. Und ich glaube, da haben Sie recht. Ja. Es sind viele Stimmen, die das auch sagen. Ja. Deckt sich auch mit meiner Erfahrung, weil das jetzige System wird auf jeden Fall so eine Rosinenpickerei fördern. Weil ich würde mich da auch nicht ausnehmen. Wenn ich jetzt niedergelassen wäre, warum soll ich mir sozusagen das eigene Fleisch schneiden und dann Leute nehmen, von denen ich erwarten kann, dass Termine ausfallen? Und das dann sozusagen geben wir es an die eigenen Einnahmen, klar.
Können das auch aus der ambulanten Ergotherapie, da gibt es sicherlich Sachen, die man sinnvollerweise in Gruppe macht, aber es ist wirtschaftlich unsinnig, weil wir wissen halt, dass die Menschen, die in diese Gruppen kommen, zum Teil ausfallen. Ja, und die Gruppe würde dann, wenn sie hat eine Maximalgröße von 7, wenn sie dann auf 5 sinkt, rechnet sie sich nicht mehr. 2 fallen immer aus, ich darf sie aber nicht überbelegen, also kann ich besser eine Einzeltherapie machen. Wenn der Patient dann nicht kommt, mache ich was anderes in der Zeit.
Der Verein in Solingen, bei dem ich einen großen Teil meines Berufslebens verbracht habe, bietet auch Arbeitsplätze für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Die Werkstatt für Behinderte in Solingen, die eine sehr tüchtige ist, bietet auch Firmen Arbeitsplätze zu regulärer Vergütung an, nicht nur Werkstattplätze. Da kommen aber psychisch Behinderte, insbesondere Menschen mit Psychosen, gar nicht so oft vor, weil die eben nicht so stabil ihre Arbeitsleistung abliefern können. Die sind ja kognitiv sonst nicht behindert, die sind ja nicht minder begabt oder sowas, sondern immer mal wieder instabil. Und das ist eine besondere Herausforderung, die auch im Arbeitsmarkt besondere Probleme aufwirft. Deswegen waren die dann alle bei uns beschäftigt.
Vielleicht zurück zur Psychotherapie. Was sind denn die besonderen Herausforderungen in der Psychotherapie? Ich könnte mir vorstellen, dass es sowas ist wie vielleicht so Wahn und Halluzinationen, dass das, wenn das sozusagen in der Psychotherapie vorkommt, dass man da vielleicht längere Zeit gebraucht hat, bis man da bestimmte Konzepte hatte, damit umzugehen. Also wenn mir jemand in die Psychotherapie käme und ich wäre Psychotherapeut und er sagt jetzt zu mir, mein Problem ist, dass ich von der Mafia verfolgt werde und tun Sie was, dass ich nicht mehr von der Mafia verfolgt werde, das ist schon mal erstmal gar nicht so einfach, sozusagen da auf dieser Basis psychotherapeutisch zu arbeiten, oder?
Naja, wenn Sie das Beispiel so nehmen, könnte mir vorstellen, dass ich dann erstmal sage, kann ich Ihnen vielleicht als erstes mal helfen, dass Sie wenigstens nachts wieder ruhig schlafen können.
Genau.
Zum Beispiel. Also ich habe in Solingen, ich bin ja nun ausgebildeter Psychotherapeut, relativ viel Psychotherapie machen können über unsere Institutsambulanz, auch über viele Jahre hinweg. Das ist ja ein Privileg, was nicht viele haben. Die Psychotherapeuten sind zeitlich beschränkt, die Ärzte sind in der Minutenzahl beschränkt, die sie sich leisten können und so weiter. Ich könnte jetzt, wenn wir in ein paar Stunden reden würden, in etlichen Beispielen, die mir sehr ans Herz gewachsen sind, sagen, dass auch Menschen mit richtigen, handfesten Schizophrenie-Diagnosen, die ja heute auch noch gestellt werden, da völlig rauswachsen können. Völlig. Das ist aber nicht so eine Geschichte von, was weiß ich, 50 oder 100 Stunden in der Praxis, sondern das ist begleitend und gestützt mit vielen Maßnahmen. Das sind unregelmäßige Termine, da braucht man mehr Zeit, als man sonst hat und so weiter und so weiter. Dann ginge das. Das ist so das, wovon ich, wenn Sie so wollen, träume.
Weil nicht nur träumen, Sie haben es ja auch schon
erlebt. Weil ich das Privileg hatte, das machen zu können und gedacht habe, da geht's lang. Das müsste man können. Wie gesagt, die Psychotherapie-Schulen wären alle gut gerüstet.
Das ist schon nicht gerüstet. Ja. Das heißt, es liegt was an dem jetzigen Setting der richtigen Psychotherapie.
Das ist
wir hatten es ja neulich vor ein paar Folgen besprochen, die sogenannte Richtlinienpsychotherapie, so und so viel wird genehmigt, dann ist es sozusagen typischerweise eine Stunde pro Woche und das Ganze geht dann so und so viele Sitzungen, das heißt so und so viele Wochen. Und dieses Setting, glauben Sie, ist oftmals nicht so geeignet für Menschen
mit Psychosen. Trägt halt für viele Menschen nicht.
Also das Beispiel haben wir ja gehabt tatsächlich, wenn derjenige an einen Termin nicht kommt, dann hat der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin einen Einnahmeausfall. Und bei Menschen mit Psychosen ist das wahrscheinlich häufiger der Fall, dass sie vielleicht auch, weil sie dünnhäutig sind oder dass sie vielleicht einen Termin nicht wahrnehmen. Und deswegen kann man sich solche Patientinnen dann in dieser Richtlinienpsychotherapie wahrscheinlich eher begrenzt leisten, wenn man wirtschaftlich davon leben muss.
Einer der Patienten, für die ich lange zuständig war, hat es erforderlich gemacht, dass ich ihn über viele Zeit immer wieder mit Hausbesuchen versorgt habe.
Und das gibt es in der Psychotherapie, glaube ich, gar nicht in der Richtlinienpsychotherapie oder Hausbesuche?
Also ob es möglich ist, ich vermute, es ist möglich, aber es rechnet sich sicher.
Wird wahrscheinlich nicht extra finanziert, klar.
Genau, also... Naja gut, es gibt in der EBM natürlich auch Ziffern für, so ist das nicht, aber die sind nun gar nicht kostendeckend.
Ja. Glaube ich, ja. Und ich denke, es hat auch was damit zu tun, wie sehr es vernetzt ist. Ich kenne viele Psychotherapeuten, die machen sich irgendwo ein Büro auf in der Stadt und machen ihre Psychotherapie. Das heißt, und ich denke, was wir kennen, von unserer Erfahrung aus vielen Jahrzehnten Psychiatrie, die wir haben, da gehört auch unheimlich viel dazu. Da gibt es Sozialarbeiter in der Regel, da gibt es Ergotherapie, da gibt es praktische Hilfe im Haushalt und was ist so, da gibt es Bewo und was sonst noch alles wirklich auch ganz berechtigt eine ganz wichtige Rolle spielt in der Behandlung. Und ich denke, das müsste eine Psychotherapie für Psychosen, müsste diese ganzen Aspekte mit einbeziehen, müsste die auch kennen und müsste dann gemeinsam mit dem Bewo auch stattfinden.
Ich würde es sogar umgekehrt sagen. Ich würde sagen, diese ganzen Hilfen, die Sie beschrieben haben, die müssten jetzt noch in Psychotherapie ergänzt werden.
Oder so, ja.
Und da sehe ich...
Die gibt es dann zur Zeit, Hilfe,
genau. Genau, und da sehe ich grundsätzlich zwei verschiedene Wege. Das eine ist, dass approbierte Psychotherapeuten mit einer guten Qualifikation für diese Personengruppe in den Einrichtungen mitarbeiten können, die diese andere Leistung anbieten.
Okay,
ja. Das würde ich sehr befürworten, wenn wir das irgendwann mal hätten.
Das war also so Stunden von Psychotherapeuten hätten, die auch räumlich in den sozialpsychiatrischen Zentren zum Beispiel stattfinden.
Ja. Oder die könnten auch mit dem BEWO-Betreuer einen Hausbesuch machen.
Ja.
Also ein bekannter Kollege aus Bern, Holger Hoffmann, hat mal gesagt, ich mache meine Psychotherapie manchmal auch bei der Badeanstalt mit meinem Patienten. Das ist jetzt zugespitzt, aber so in die Richtung gedacht. Wir bringen die Psychotherapie zu Ihnen.
Ja.
Die andere Geschichte, die mir auch sehr am Herzen liegt, ist, dass alle übrigen Fachgruppen, also was sie eine psychotherapeutische Basisqualifikation haben, wissen, wie man ein Gespräch so führt, wenn der akut wahnhaft ist. Die meisten haben sich da ja in ihrer Alltagserfahrung einfach viel so angeeignet. Aber ich mache ja systemische Weiterbildung auch zum systemischen Berater. Das kann man auch gezielt üben. Auch wie mache ich das, wenn ich Angehörige einbeziehe und so weiter und so weiter. Also diese zwei Wege. Psychotherapeuten dahin, die übrigen psychotherapeutisch auch grundqualifizieren, mit der Haltung auf Entwicklung zu setzen und nicht auf Training oder nicht nur auf Training und so weiter.
Klar, man muss auch immer unterscheiden. Psychotherapie und Richtlinienpsychotherapie. Nicht jede Psychotherapie muss diese klassische Richtlinienpsychotherapie sein.
Das heißt, im Augenblick ist es ja so, wenn Sie das Psychotherapie nennen wollen, dann geht es nur mit der Richtlinie. Also man müsste im Grunde die Richtlinie erweitern.
Ja.
Oder gleich noch eine zweite daneben setzen, wie auch immer.
Wie auch immer, ja, aber es gibt viele Psychotherapie-Schulen, auch gerade auch Weiterbildungen in systemischer Therapie, die haben explizit gar nicht das Ziel, aus den Absolventen Richtlinien Psychotherapeuten zu machen, sondern die nehmen auch Ergotherapeuten auf und Krankenpflegekräfte. Ganz gezielt, also Leute, die dann zum Beispiel in den sozialpsychiatrischen Zentren arbeiten. Das ist auch Psychotherapie dann.
Und ich würde natürlich jetzt, weil ich der Dachverbandvorsitzender bin, immer in erster Linie an diese sozialpsychiatrischen Zentren und ähnliche Gebilde denken. Ja. Aber psychiatrische Institutsambulanzen der Kliniken kämen dafür auch in Frage. Die können ja auch keine Psychotherapie machen, weil sie das mit ihrer Vergütung nicht darstellen können. Aber sind auch multifaktoriell oder multiprofessionell und mit vielen verschiedenen Konzepten, können komplexe Hilfen anbieten. Wäre nicht schlecht, wenn da eine Psychotherapie auch hinzukäme.
Mal aus der Perspektive eines Menschen oder Angehörigen mit Psychose, wir haben ja jetzt überlegt, was wäre gut, wenn sie es verändern würde, damit die Versorgung sich verbessert für Menschen mit Psychosen, im Punkt Psychotherapie vor allen Dingen. Wenn ich jetzt einer Psychose erkrankt bin oder Angehöriger eines Menschen mit Psychose bin, habe ich denn jetzt auch eine Chance, eine Psychotherapie zu erhalten? Also
ich greife mal ein Beispiel auf, Andreas, weil wirklich den Fall, ich hätte jetzt sogar meine Schwester oder ein Angehöriger von mir hätte eine Psychose
und sie wäre tatsächlich nicht so, dass sie gut in so eine richtige Psychotherapie passen wird. Mhm. Also eine normale Psychose. Mhm. Das heißt, die wird auch mal ab und zu mal einen Termin versäumen und so. Mhm.
Was und auch nicht gleich Vertrauen fassen.
Genau, ja, genau. Was könnte man einem solchen Menschen raten? Das war deine Frage. Ne? Ja. Was würde man denn?
An wen könnte man sich da wenden? Also wenn ich jetzt den normalen Psychotherapeutin anrufe aus dem Telefonbuch, lande ich ja in dem Schicksal, wo alle landen, auf der wahrscheinlich Warteliste erstmal von mindestens einem halben Jahr plus X.
Ruf bei der Krankenkasse an, dann
gibt es
Probationen.
Oder gibt es auch in der richtigen Psychotherapie gibt es ja auch Akutbehandlung oder gibt es da irgendeine Möglichkeit oder probatorische Sitzungen?
Aber das ist mal so Institutsambulanz.
Oder gehe ich zur Institutsambulanz, genau.
Ich vermute, das wird in jeder Region verschieden sein, und zwar erheblich verschieden. Also ein Patentrezept, eine Anlaufstelle, die immer eine gute Antwort auf diese Frage wüsste, könnte ich Ihnen nicht anbieten.
Okay. Aber das ist ja auch schon mal eine Antwort. Es ist abhängig davon erstmal, in welcher Region man lebt.
Also ich vermute, wenn ich in dieser Situation wäre, dass meine Schwester, die weit davon weg ist, soweit ich weiß, psychotische Krisen hätte, dann würde ich dahin fahren, wo sie wohnt, und rundherum fragen. Dann würde ich fragen, den sozialpsychiatrischen Dienst, die Klinik, vor allem die Institutsambulanz, die Kassenärztliche Vereinigung, ob sie eine Liste haben, wo auch mal Psychose als Spezialgebiet steht bei den Psychotherapeuten. Ich würde vielleicht ein paar Psychotherapeuten fragen, aber da muss man ja immer diese berühmte halbe Stunde abwarten. Vielleicht würde ich mit meiner Schwester versuchsweise mal in so eine Sprechstunde gehen beim Psychotherapeuten, wenn es denn nicht anders wäre, dann müsste man einfach mal gucken, was passiert.
Aber Sie wird versuchen, dass sie Psychotherapie erhält, Ihre Schwester?
Ja, ich würde ganz sicher auch die gemeindepsychiatrischen Einrichtungen fragen. Da wüsste ich ja am besten, was ich fragen könnte, weil ich da gearbeitet habe. Kennt ihr jemand? Mhm. Wisst ihr was? Was macht ihr denn selbst, wenn ihr lebenspraktische Unterstützung macht? Naja gut, und wenn das dann alles nicht klappen würde, dann würde ich immer noch sagen, Psychotherapie ist wichtig. Und es ist schlimm, dass sie fehlt, aber es ist nicht der einzige Weg, wieder auf die Beine zu kommen. Mhm. Also Sie haben ja gesagt, Sie machen Ergotherapie zum Beispiel. Ich finde, Ergotherapie wird klassisch unterschätzt in ihren Möglichkeiten und auch unterbezahlt, nebenbei gesagt, fürchterlich. Mhm. Finde ich einen guten Weg, wieder ins praktische Tun zu kommen, da auch Selbstvertrauen draus zu tanken. Und zwar eben nicht nur beim Basteln, was auch nicht so schlecht sein kann, aber auch beim praktischen Arbeiten und sei es auch erstmal mit einfachen Tätigkeiten. Was zum Beispiel auch sehr fehlt, auch wenn es heute nicht der Schwerpunkt ist, ist Jobcoaching.
Mhm. Ja. Haben wir auch schon eine Folge zu gemacht?
Das ehrt sie sehr.
Großes Thema bei uns in unserem Podcast. Ja. Können Hörer mal die früheren Folgen reinhören. Ja.
Ich finde, das fehlt ungefähr genauso wie Psychotherapie.
Ja, genau. Ja. Das ist fast schon ein Schlusswort.
Genau. Vielleicht geben Sie mir, da ich auf der Uhr sehe, es gibt noch einige Minuten, geben Sie mir noch Gelegenheit, eine Spezialität von mir zu erwähnen, die mit diesem Thema viel zu tun hat.
Gerne.
Ein Ansatz aus Finnland, der heißt offener Dialog.
Okay.
Open Dialog. Es gibt inzwischen ein Netzwerk in Deutschland, das ist gegründet worden von Volkmar Aderholt, mit dem ich gut bekannt bin. Das ist, wenn man es in deutschen Worten beschreiben will, die Verbindung von Gemeindepsychiatrie und Psychotherapie.
Okay.
Was die gemacht haben in Lappland, einer nördlichen Provinz von Finnland, die haben viele Betten aufgelöst und die Teams über ihr Einzugsgebiet verteilt als mobile Krisenteams. Und wenn dann irgendwas los ist, dann kommen die dahin und reden mit allen Beteiligten. Wenn es doch die Klinik ist, dann findet das erste Gespräch mit allen Beteiligten zumindest am Tag drauf statt. Mhm. Und die Art der Gesprächsführung, das sieht man am Wort offener Dialog. Da geht es also nicht darum, Diagnosen zu stellen und Maßnahmen zu beraten, sondern zu verstehen, was los ist. Mhm. Okay. Das ist vor allem erprobt worden für Menschen mit Psychosen. Darüber gibt es aufsehenerregende Langzeituntersuchungen, dass die sehr gute Ergebnisse haben. Die Idee ist, wenn Menschen eine psychotische Krise erleben, dann ist irgendwas los im Leben. Aber das ist in den Symptomen nicht unmittelbar zu erkennen. Das ist irgendwie, liegt dahinter, ist demjenigen nicht unbedingt zugänglich und den anderen auch nicht gleich immer. Also wenn wir jetzt viel Zeit hätten, könnte ich Beispiele aus meiner Berufspraxis berichten, die mich sehr darin bestärken, das so zu sehen, dass psychotische Krisen gleichzeitig auf etwas hinweisen und es aber verschlüsseln. Und wenn es gelingt, dafür Raum zu schaffen, mit allen Beteiligten alle anzuhören, was eine systemische Grundidee ist, dann ist die Chance einfach besser zu finden, was wirklich los ist. So, und wenn das am Anfang von Hilfen steht, und dann guckt man, was braucht derjenige noch? Braucht er überhaupt Medikamente? In Lappland oft nicht. Braucht er vielleicht Unterstützung, Entlastung? Was könnte man sonst so tun? Und alle Hilfen werden da gebündelt. Dann ist das leitliniengerechte Hilfe für schwere psychische Erkrankungen. Mhm. So sagt die offizielle Leitlinie, das multiprofessionelle Team, was
auch,
alle Hilfen
auch ein Thema unseres früheren Podcasts.
Hatten Sie auch schon, ich sehe schon. Genau. Aber es ist eben verbunden mit, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne systemischer Gesprächsführung mit allen Beteiligten. Ich kann Ihnen nachher für, Sie haben anscheinend so ein Quellendings, was Sie noch da haben.
Wir können also die Shownotes packen.
Gebe ich Ihnen noch ein bisschen Literatur dazu.
Gerne. Also, da werden wir auf jeden Fall, wir können dann einen Link zum Thema Open Dialog stellen. Den stellen wir auf jeden Fall rein.
Sehr schön, ja. Vielen Dank, dass Sie mir dafür noch die Zeit geben.
Ah, sehr gerne. Danke, dass Sie es angesprochen haben. Können wir fast eine neue Folge zu machen.
Für mich ist das so, wenn ich Gemeindepsychiatrie mache und systemische Therapie, ist das einfach die Zusammenführung von beiden.
Ja, okay. Ja.
Das in Deutschland heimisch zu machen, daran arbeiten einige Leute schon sehr lange. Es ist, wie wir schon jetzt gesagt haben, nicht regelfinanziert, nirgendwo. Mhm. Das macht es schwierig, aber ich denke immer noch, alles, was wir davon schaffen können, hilft uns weiter.
Und es hat, Sie haben es angedeutet, eine gute Evidenz. Das heißt, es lohnt sich, sich das Thema anzuschauen. Deswegen packen wir es in die Shownotes. Und vielleicht gibt es ja auch eine Möglichkeit, Kontakt. Wir haben ja unter den Zuhörerinnen auch, sage ich mal, alles von Betroffenen, Professionelle, Angehörige. Vielleicht gibt es ja auch nochmal eine Anregung, sich in dem Bereich weiter zu vertiefen. Und das ist eigentlich auch die Idee unseres Podcasts. Wir wollen ja gar nichts erklären großartig. Wir wollen ja neugierig machen für psychiatrische Themen und auch eigentlich dann so einen Hinweis geben, wie man sich weiter Gedanken, weiter damit beschäftigen kann. Das ist so unser zentraler Gedanke und ich glaube, das ist uns wieder gelungen mit dieser besonderen Folge hier. Hier in Köln muss man sagen, man wird wahrscheinlich ein bisschen Baulärm hören in dieser Folge. Den konnten wir nicht abschalten. Wir sitzen mitten in Köln in Sichtweite des Doms und hier wird wahrscheinlich gerade die Straße erneuert. Also wenn Sie Baulärm hören, liebe Zuhörerinnen, dann ist das der Straßenbau hier direkt trotz Schallschutzfenster. Aber wir haben ja auch Corona-Folgen mit Abstand und offenen Fenstern gemacht, wo man die Vögel hat zwitschern hören. Das ist ja ein bisschen was unseres unprofessionellen Podcasts, dass wir tatsächlich in der Situation sind, wo wir sind. Und ganz herzlichen Dank
an Sie. Wir freuen uns, sowas auch mal zu haben. Dass wir nicht nur in der Corona-Zeit die ganzen Online-Folgen.
Ja, genau, die Zoom-Podcasts.
Perfekt in deinem schönen schallisolierten Wohnzimmer in Krefeld. Jetzt sind wir auch mal hier raus und haben Baulärm drin.
Genau. Ja, schön, dass wir hier sein durften. Herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung, sage ich.
Für die gemeinsame Zeit.
Gutes Gelingen bei weiteren Folgen.
Ja, danke schön. Und ja, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lohnt es sich, ihn zu abonnieren. Etwa alle 4 bis 6 Wochen veröffentlichen wir eine neue Folge und wir freuen uns, wenn wir Anregungen geben konnten, heute zum Thema Psychosen, auch zum Thema Open Dialogue oder offener Dialog.
Und Psychosen-Psychotherapie.
Und auch tatsächlich diesmal sogar ganz unerwartet, auch mit einer kleinen politischen Dimension, dass wir auch ein bisschen kritisieren konnten, ich glaube auch zu Recht, dass das aktuelle System, zumindest in dem Krankenkassensystem, vielleicht sogar auch Versorgung verhindert. In dem Fall glaube ich das wirklich, dass es eine gute Erklärung ist, auch, dass Menschen eine hilfreiche Leistung nicht bekommen. Also auch nochmal eine politische Komponente in diesem Podcast. Ja, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Tschüss.
Tschüss.